Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe es schon sehr genossen, mit euch zusammen Gott anzubeten und Jesus zu ehren. Und das Größte, was ich mir wünsche, ist, dass es nicht unbedingt meine Erfahrung ist oder Kompetenz, obwohl vielen Dank für die sehr freundliche Vorstellung, aber dass wir auch jetzt durch das Wort Jesus erleben. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich Jesus erlebt. Ich bin nicht in einem Haus aufgewachsen, wo man sich auf Jesus hin ausgerichtet hat. Und ich war als Teenager total lost, wie man heute sagt, und total auf der Suche und auch verzweifelt. So, es ging mir eigentlich ganz gut. So werden keine starken Probleme als Familie. Ich war ein Wunschkind und so. Aber dann als Teenager habe ich mich gefragt, wofür bin ich überhaupt da? Was ist denn so der Sinn des Lebens? Meine Eltern, die haben ja so das Wirtschaftswunder erlebt. Sie waren als Kinder, als kleine Kinder im Zweiten Weltkrieg noch, ja, und danach ging ja dann alles bergauf so in Deutschland, materiell gesehen. Und ich habe so gespürt als Teenager, so, das ist alles schön und gut, ich bin auch dankbar dafür, aber das würde mir einfach nicht reichen. Was ist das Leben? Was ist der Sinn? Wofür bin ich da? Hat es irgendwie einen Zweck, dass ich da bin? Würde es einen Unterschied machen, wenn ich nicht mehr da wäre? Das ging bei mir schon sehr tief. Und dann hat mir eine junge Frau oder ein Mädchen, ich weiß gar nicht, was sagt man dazu, ich war auf der Schule und die hat mir von Jesus erzählt, hat mich eingeladen zu einer Veranstaltung von Christen, die da Gottesdienst gefeiert haben. Und ich ging dahin, für mich war das alles total fremd. Aber dann hatte ich ein Gespräch genau mit dieser jungen Frau, noch nach dem Gottesdienst, und das war der Startpunkt. Und ich habe dann zu Hause gebetet, das erste ernsthafte Gebet meines Lebens. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich bitte. Und eigentlich habe ich gar nicht geglaubt, dass es einen Gott gibt. Aber das war dann der Durchbruch. Ich will das jetzt hier nicht weiterführen, aber dann kam Gott in mein Leben, kam Jesus in mein Leben und hat es komplett verändert. Und er kam mit Freundlichkeit, er kam mit Wertschätzung. Er hat mich irgendwie gesucht und gefunden und hat mir geholfen, ihn wahrzunehmen. Damit fing alles an. Ja, und jetzt bin ich schon ein paar Jahrzehnte, versuche ich so seine Fußstapfen zu treffen in der Nachfolge, mit ihm zu leben. Er hat mein Leben so gesegnet, mit einer wunderbaren Frau. Wir sind jetzt 37 Jahre verheiratet. Wir haben 4 erwachsene Kinder, 3 sind verheiratet, 2 haben auch schon Kinder. Ich darf schon Opa sein von 5 herrlichen Enkeln. Und das ist das mit das Schönste, was man hier auf Erden erleben kann. Ich weiß nicht, ob hier ein paar sitzen, Omas und Opas, ob ihr das bestätigen könnt. Es ist unfassbar. Schon bevor die überhaupt geboren waren, ja, freut man sich schon und denkt, wow, Gott, das ist so toll, was du machst. Gut, vielleicht, wenn ihr wollt, können wir uns hinterher beim Kaffee ein bisschen mehr unterhalten und austauschen. Gehen wir in das Wort Gottes. Und ich bin auch gebeten worden, hier in eure Predigtreihe mit einzusteigen. Die ist ja wunderbar, diese Reihe. Und mein Thema, das mir gestellt wurde, ist heilig denken. Und dazu lesen wir aus dem Römerbrief die Verse 1 bis 3. Ich lese die jetzt mal am Stück aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. heiliges Denken. Ich finde in diesem Text Aussagen über ein Denken aus Liebe heraus und in Liebe und von Liebe geprägt, liebevolles Denken. Ich sehe hier etwas von sich verwandeln lassen, ein tiefer, ganz toller Prozess. Wie geht das denn überhaupt, dass ich mehr zu einem Menschen werde, der heilig denkt? Und ich finde hier drin auch Aussagen über die Demut. Wie soll ich denn über mich selbst denken, mich selbst einschätzen? Wie ist das denn wohl gesund? Steigen wir mal ein in das liebevolle Denken. Das sind die ersten Verse, die wir auch gerade gelesen haben. Und die sind so wichtig, dass so der erste Knopf richtig stimmt, ja? Kennt ihr das, wenn ihr euer Hemd so zuknöpft, ja? Und wenn der erste Knopf nicht stimmt, ja, dann gibt es ein Problem, ja? Vielleicht hast du fleißig alle Knöpfe zugemacht. Aber wenn der erste nicht stimmt, dann ist alles schief. Also es ist ziemlich wichtig, dass der erste Knopf stimmt. Und dann passt schon mal eine Menge. Was ist hier der erste Knopf? Der erste Knopf ist, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Das ist so wunderbar bei unserem Gott. Wenn wir heute hören, wir sollen heilig denken, ja, dann gibt's ja vielleicht verschiedene Reaktionen darauf. Vielleicht denkst du, ja, mache ich sowieso. Oder vielleicht denkst du, meine Güte, wie soll das denn gehen? Das ist ein super hoher Anspruch. Was heißt übrigens heilig denken? Nun, heilig kann ich immer am besten so definieren. Heilig ist Jesus. Jesus ist heilig. Er ist die Heiligkeit in Person. Das macht es mir immer so anschaulich. Und ich finde, dann ist auch der erste Knopf richtig geknöpft. Denn wenn es heißen würde, dass Gott jetzt von mir fordert, du darfst keine unheiligen Gedanken mehr haben, was an sich stimmt, dann könnte ich halt unter diesem Prinzip, unter dieser Aufforderung in zwei Wege gehen. Entweder werde ich zu einem Schwärmer, der nicht mehr ganz wahrnimmt, was er so alles denkt, ja, oder ich sage mir, ich muss mich total anstrengen, ja, und irgendwie beides funktioniert eigentlich auf Dauer nicht. Ja, es ist eine Aufforderung, aber wenn ich weiß, Jesus ist mein Vorbild und von ihm darf ich lernen und er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, der über diese Erde ging und der auch seine Anfechtungen hatte, also auch angefochten wurde in seinen Gedanken, anders zu denken als heilig. Nun gut, wir müssen sagen, er hat es von vorne bis hinten auch geschafft, aber wir wissen auch, dass er auch massive Kämpfe hatte in diesem Bereich. Und er lädt uns ein, heilig zu denken, das heißt zu denken wie er. Und zu denken wie er heißt eben auch liebevoll zu denken, weil wir seine Barmherzigkeit erlebt haben. Und ich muss gestehen, ich brauche seine Liebe und Barmherzigkeit eigentlich jeden Tag. Ich brauche das. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich war eben so berührt wieder auch von dem wunderbaren Lobpreis hier. Danke, dass ihr uns da so schön gedient habt. Und auch danke an alle, die hier von Herzen mitgebetet haben, weil das kreiert eine Atmosphäre, das hat man zu Hause so nicht, ja. Das ist so herrlich, mit allen zusammen Jesus zu ehren, den Vater, den Geist und auch berührt zu werden davon. Und was wir gesungen haben, ich bin befreit von der Schuld, ich habe den Zuspruch der Vergebung. Wow, er ist meine Hoffnung und ich ehre ihn über alles. Weil wir seine Barmherzigkeit erfahren haben, deswegen werden wir aufgefordert, auch uns Gott hinzugeben und von ihm zu lernen und dann auch ein Mensch zu sein, der liebevoll denkt. Ich möchte es mal an einer Szene, die uns überliefert ist, im Johannesevangelium anschaulich machen, wie das so bei Jesus ist. In Johannes 8, und ich habe ein paar Verse rausgesucht, weil sonst da zu viel Zeit reingeht, aber hier ein wunderbares Beispiel von liebevollem Denken bei Jesus. Johannes 8, ab Vers 3. Da schleppen die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten diese Frau in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte. Und sie sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Das war eine Falle für Jesus. Sie waren ja immer noch sehr am Struggeln. Wer ist dieser Jesus? Ist es ein Spinner? Ist der verrückt? Maßt er sich was an? Oder ja, vielleicht doch der Messias, der Retter? von dem die Propheten gesprochen haben, was wir in dem Wort lesen. Aber irgendwie waren sie mehr auf der Seite, nee, das haben wir uns ja ganz anders vorgestellt, wenn der Messias kommt. Irgendwie nicht so ein normaler Mensch, ja, ohne irgendwie riesige Armee und was alles. Und jetzt wollen sie ihn in die Falle führen. Was wird er tun? Denn in der Tat steht im Alten Testament und durch Mose, dass Ehebruch gestoppt werden soll, sogar in krasser Form, dass man dann einen Menschen steinigt. Ja, also da gehe ich jetzt nicht tiefer rein, das wirft vielleicht viele Fragen auf, was war denn da los damals? Denn Gott liebt doch alle Menschen und er hat sie auch immer schon geliebt. Auch zur Zeit des Alten Testamentes hat er die Menschen geliebt. Aber was wir vielleicht manchmal unterschätzen, ist die furchtbare Kraft der Sünde. Und das ist so da, wo es darum geht. Ja. So, wenn wir über Ehebruch nachdenken, es ist ja heutzutage so verbreitet. Und wenn man sich Filme anschaut oder Serien oder so, wie oft sind ehebrecherische Gedanken da eingebaut? Manchmal ist das alles so lieb und nett und das wird ja auch gekleidet in, dass das so die Freiheit ist, die wir als Menschen so haben. Aber selten wird dargestellt mal so ganz echt, wie traurig ist das für den Ehepartner, der betrogen wird. Wie traurig ist das? Und was zerstört das alles? Was auch wiederhergestellt werden kann. Okay, hier also die Szene. Und Jesus steht hier. Da steht die Frau in Todesangst, ist bloßgestellt. Da sind die Schriftgelehrten, Pharisäer, also Menschen, die immer alles richtig machen. Das sind die, die immer alles richtig machen. Die halten die Gebote, die geben den Zehnten. Die sind die Richtigen. Aber wo ist das Herz? Und hier steht Jesus mittendrin. Vers 10 heißt es, da richtete sich Jesus erneut auf und fragte sie, weil die Ankläger haben sie nicht mit Steinen beworfen. Hat dich denn keiner verurteilt? Also diese Szene war so prickelnd, so unfassbar, denn er hat gesagt, ja gut, wenn ihr ohne Sünde seid, dann werft den Stein. Boah. Was für eine Situation. Und ich denke, weil es die Autorität von Jesus war, hat es keiner gewagt. Es hat doch ein bisschen Selbsterkenntnis eingesetzt bei denen, die angeklagt haben. Wenigstens ein bisschen, wenigstens so viel, dass sie sich nicht getraut haben, den Stein zu werfen. Sie haben die Steine niedergelegt, sind weggegangen. Sie waren verblüfft. Sie wollten Jesus in die Falle bringen, aber eigentlich waren am Ende sie die beschämt. Mit ihren Herzen, die so hart waren, wie die Steine, die sie niedergelegt haben. So, was macht denn Jesus jetzt? Weil er hat gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den Stein. Hier war eine Person, die war ohne Sünde, nämlich Jesus selbst. So, was wird Jesus tun? Er liebt diese Frau, er hasst die Sünde, aber er liebt diese Frau, weil er Liebe ist. Er ist die Liebe in Person und er sagt, hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Und dann sagt er, ich verurteile dich auch nicht. Können wir uns irgendwie ein bisschen vorstellen, was da gerade im Herzen dieser Frau passiert? Was da passiert in ihr? Sie sieht Jesus und sie kann durchatmen. Und sie bleibt am Leben. Und könnt ihr euch vorstellen, was das mit ihr macht, wie sie Jesus sieht? Jesus hat hier noch einen Satz, der auch wichtig ist. Er sagt, du kannst gehen, aber sündige nicht mehr. Es ist so wichtig, dass wenn wir Jesus kennenlernen und mit Jesus leben und über ihn ja auch den Vater kennenlernen, so mit Gott kennenlernen, dass wir irgendwo diese Spannung aushalten, dass Gott totale Liebe ist und Barmherzigkeit in Person, aber dass er nicht so sagt, naja, und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Nein, die Sünde ist schlimm. Sünde zerstört. Sünde zerstört Beziehungen. Sünde zerstört den Menschen. Sünde zerstört die Beziehung zu Gott. Und deswegen ist Jesus sehr entschlossen gegen die Sünde. Aber wie kann er sich denn so hier verhalten? Denn er setzt ja das Gebot des Mose nicht um, obwohl er ja auch ein frommer Jude war und dazugehörte. Ich kann es nur so verstehen, dass Jesus hier so handelt, als wenn er schon am Kreuz gewesen wäre. als wenn er schon am Kreuz gewesen wäre, dass einfach in diesem Moment schon die Ewigkeit wirkt und er sich so verhält, weil er weiß, ja, diese Sünde muss bezahlt werden, diese Schuld muss bestraft werden, weil es Leben kaputt macht und Gott hat uns geschaffen zu einem guten Leben. Aber ich weiß nicht, wie stark es in dem Moment in seinem Bewusstsein war. Aber natürlich hatte er einen Plan für seinen Weg. Und er wusste, ich werde getötet werden. Nicht durch Steine, sondern durch dieses Marterholz der Römer. Die Todesstrafe, die ausgeübt wurde am Kreuz, wo man Mörder und andere Übeltäter hinrichtete per Todesstrafe. So, es ist bei Gott nicht so, dass er sagt, es ist nicht so schlimm, was du denkst oder was du tust. Aber er hat einen Ausweg geschaffen. Er hat die Schuld auf sich genommen. Und das hast du vielleicht schon so oft gehört. Ich wünsche mir, dass du es vielleicht auch spüren kannst, wie wunderbar Jesus ist, der die Strafe auf sich genommen hat, weil seine Sehnsucht so groß ist, Beziehung mit uns zu haben, uns zu retten. Es ist nicht so, dass da auf einmal ein zorniger Gott ist, der die Sünder bestraft, sondern Gott hat es am Anfang ja alles gut gemacht. Und wir Menschen haben ja ihn verlassen und somit auch die Fähigkeit verlassen, heilig zu denken und heilig zu leben, weil wir es ohne Gott eben nicht können. So, Jesus ist so barmherzig. Er bezahlt den Preis und diese Frau bleibt am Leben und sie bekommt den Hinweis, weil sie hatte jetzt eine Begegnung mit Jesus. Bitte tu es nicht wieder. Bitte tu es nicht wieder. Lebe nicht ein Leben in Ehebruch. Es ist sehr schädlich für dich selbst, für die Personen, die du betrügst. Und es gefällt Gott nicht. Ich will zu dem zweiten Punkt kommen, denn hier ist ja davon die Rede. Der Paulus schreibt das. Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Ich finde es so stark, dass es heißt, lasst euch verändern. Es heißt eben nicht, jetzt strengt euch mal richtig an. Holt alle Reserven raus, die ihr innerlich habt. Und entwickelt euch mal vernünftig. Ja? So oft haben wir dieses Denken, so werden wir auch geprägt, so werden wir auch oftmals erzogen und so geht's auch durch die Schule und überall, da ist es Leistungsanforderung und da muss man sich mal richtig anstrengen. Und ich sag nicht, dass das komplett falsch ist, das hat auch so seinen Platz im Leben schon, ja, ja. Aber diese tiefe Veränderung, dass ich heilig denken kann, dass ich Menschen sehe, ja vielleicht sogar Menschen, die Dinge tun, die falsch sind, die furchtbar sind, wo ich denke, meine Güte, was, die machen so viel kaputt. Dass ich trotzdem Liebe habe für solche Menschen und auch eine Sicht habe, dass es Veränderung geben kann und dass diese Veränderung sogar Gott selbst macht. Gott fragt eigentlich nur, darf ich dich verändern? Lässt du es zu, dass ich dich verändere? Bist du auch bereit, so Schritte zu gehen und auch bestimmte Dinge zu tun, wo du dich dem aussetzt, wo Gott verändert? Lasst euch verändern. Das ist Transformation unserer Persönlichkeit. Paulus benutzt hier das Bild von der Metamorphose, wie die Raupe, sieht ja nicht so schön aus, oder? Zum Schmetterling wird. Das sieht schön aus. Er benutzt dieses Bild hier, das ist das Wort, was er im Griechischen hier benutzt hat. Lasst euch verändern. Und ich bin so froh, dass Gott mich verändert. Und dass es nicht der erhobene Zeigefinger ist, sondern dass er mich einlädt, in seiner Gegenwart zu sein. Wie wird man eigentlich braun? Kannst du sagen so, ich will brauner werden. So. Ich will brauner werden. Oder muss ich da Gewichte heben oder was? Wie wird man braun? In die Sonne legen. Okay, in die Sonne legen. Also ich werde braun, das ist passiv, ja? Das ist passiv, ich lege mich in die Sonne und dann werde ich braun. Ist cool, oder? Und du kannst aber auch den Wunsch haben, braun zu werden, und du sagst, nee, in die Sonne lege ich mich aber nicht. Okay. So, wie werde ich heilig? Ich lege mich in die Sonne. Ich lasse mich von Gott bestrahlen. Ich setze mich seiner Gegenwart aus. Ich lasse mein Herz von ihm berühren. Ich lasse seine Gedanken in meine Gedanken rein. Ich erlaube ihm, zu mir zu sprechen, auch wo er mich korrigiert. Ich lasse mich von seiner Liebe berühren, denn diese Liebe habe ich dann wirklich für andere Menschen. Dann kann ich heiliger denken. Das Ganze ist passiv. Wir werden verwandelt. In 2. Korinther 3 benutzt Paulus dasselbe Wort. Und da heißt es, es geschieht durch den Geist. Wir schauen Jesus an und werden verwandelt in das Bild von Jesus. Wir werden Jesus ähnlicher. Wir verlieren immer mehr unheilige Gedanken, lieblose Gedanken. Wir verlieren das mit der Zeit. Und wir gewinnen einfach die Gedanken von Jesus, weil er die Person ist, die in uns lebt und mit uns Gemeinschaft hat. Und liebevoll zu uns spricht, manchmal auch herausfordernd zu uns spricht. Aber Jesus ist kein Weichei, er ist schon auch straight. Aber es ist immer, dass wir auch die Möglichkeit haben. Und er verwandelt uns mit der Zeit, unseren Charakter zu einem Menschen, der heilig denkt, weil er denkt wie Jesus. Ich finde, dass, wenn ich mich so selbst reflektiere, denke ich, ja, stimmt das denn wirklich? Weil wenn ich überlege, denke ich jetzt schon heiliger als letzte Woche oder letzten Monat? Ich weiß nicht. Aber wenn ich mal so ein paar Jahre zurückgucke und nochmal so überlege, wie war ich denn vor ein paar Jahren, würde ich sagen, doch, danke Jesus, da hast du doch schon viel gemacht. Du hast es sogar bei mir geschafft, mich zu einem liebevolleren Menschen zu machen. Und auch diese kritischen und ätzenden Gedanken, die ich gestehe es öfters auch immer noch über andere Menschen habe, dass ich aber einen Weg finde, das Jesus abzugeben und sagen, Jesus, hilf mir zu denken, wie du denkst. Lass mich den Menschen so sehen, wie du ihn siehst. Wie sieht Jesus Menschen? Er sieht sie immer als Geschöpfe, die er liebt und die er gewinnen will. Und er selbst ist zutiefst traurig, wenn man sich nicht auf ihn einlässt. Er lädt immer ein, er will uns, er will jeden von uns. Er gibt niemanden auf, wir sehen das durch die Evangelien überall. Ob das der Zöllner war, ob das die Prostituierten waren, wer auch immer. Die, die sich ihm geöffnet haben, die gespürt haben, ich bin bedürftig, allein schaffe ich es nicht. Ich habe schon so viel in den Sand gesetzt. Das war für Jesus nicht so schwierig. Was war schwierig? Schwierig waren die Leute, die dachten, na, ich bin schon okay. Ich hab's drauf. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen. Okay? So, das ist Jesus. Das ist so wunderbar, dass ich mich einfach von ihm bräunen lasse und das abfärbt auf mich durch den Heiligen Geist, dass diese Transformation in mir stattfindet, dass ich mehr werde wie Jesus und liebevoller denke. Lasst euch verändern und auch euer Denken wird verändert. Und dann werdet ihr immer klarer erkennen können, was Gottes Wille ist, was gut ist, was herrlich vollkommen ist und was ihm gefällt. So heißt ja auch diese Predigtreihe. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo das genauso funktioniert hat. Ich habe jetzt mal gerade hier noch eine Stelle über den Petrus. Petrus, einer der Jünger von Jesus. Die Jünger waren ja so unterschiedlich. Ich finde das auch großartig, dass sie so unterschiedlich waren. Dann kann man sich da auch selber irgendwo ein bisschen wiederfinden. Nun, der Petrus ist jetzt nicht so der Typus, wo ich mich am meisten drin wiederfinde, aber es ist so ermutigend zu entdecken, wie er verwandelt wurde. So, Petrus war ja einer, der war immer so ganz vorne dabei. Na, das war einer so der Lauten. Das war der in der Gruppe, der so gern in der Mitte ist und der sagt, wo es lang geht. Und es war an sich auch nicht verkehrt. Es gibt Extrovertierte und Introvertierte, es gibt natürliche Leiter und es gibt solche, die nicht gern leiten. Alles okay. Wir sind alle einzigartig geschaffen von Gott. Petrus kam halt dazu, dass er nicht nur ein Selbstvertrauen hatte, sondern ein sehr hohes Selbstvertrauen hatte. Und das lesen wir auch und es ist so herrlich ehrlich, was wir da lesen können, ja, wo es darum ging, als Jesus sagte, ja, also Leiden gehört leider auch zum Programm der Jüngerschaft bei mir. Es wird auch Leiden geben. Und Jesus hat ja auch angedeutet, dass er sterben wird. das wollten die nicht wahrhaben. Ich hätte es auch nicht wahrhaben wollen. Und dann sagt Petrus, naja gut, es wird schon Leute geben, die das nicht schaffen, dir nachzufolgen, auch wenn es schwer ist. Aber ich werde es schaffen, wenn ich mein Leben für dich geben muss. Und so gab es ein paar Situationen, so war der Petrus. Und ich finde das herrlich, weil Jesus liebte diesen Petrus. Er sah das Potenzial in ihm und er hatte ein Programm. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, du wirst mich verleugnen. Dreimal sogar. Petrus, nein, never ever. Aber es geschah dann doch. Es geschah dann doch. Und Petrus war total innerlich zerstört. Er hat auch dann aufgegeben. Er ist in seinen alten Beruf gegangen und hat sich gesagt, das ist doch nichts für mich. Und er war zutiefst erschüttert über sich selbst. Er war extrem verzweifelt über sich selbst. Und dann begegnet ihm Jesus neu, der Auferstandene. Er begegnet ihm neu. Ich glaube, Jesus hat sich schon so gefreut auf diese Begegnung mit ihm. Denn Jesus hat immer an ihm festgehalten. Er hat gesagt, ich habe für dich gebetet. Ja. Und selbst wenn du versagst, ich bete für dich, dass du wiederhergestellt wirst, dass du deinen Dienst weiter tust. Und hier einige oder ein Vers aus Johannes 21. Petrus hatte Jesus verleugnet in dieser schweren, dunklen Nacht, wo Jesus ja auch angeklagt war und so. Und da war, es war Nacht und da war so ein Lagerfeuer auch. Das war so die Situation. Und jetzt, Jesus, der Auferstandene, steht am Ufer. Johannes erkennt ihn zuerst, aber dann auch Petrus. Das ist wieder so, Johannes ist der, der es zuerst erkennt. Aber Petrus ist der Mann der Tat. Er springt als erstes vom Boot ins Wasser, schwimmt dahin und begegnet Jesus. Und Jesus fragt ihn, was bist du eigentlich für ein Schlappi? Was hast du erzählt? Du wirst alles für mich geben. Und dann wurdest du gefragt von einer Frau an diesem Lagerfeuer und hast mich verleugnet. Nein, das sagt er nicht. Ihr wisst das. Das sagt er eben nicht. Er stellt ihm eine Frage und die lautet einfach, liebst du mich? Können wir uns irgendwie vorstellen, was in Petrus gerade passiert? Der so verzweifelt war, der dachte, es ist alles vorbei. Und Jesus, der mich so geliebt hat, den habe ich verraten. Jesus fragt, liebst du mich? Was für eine Einladung von Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass der Heilige Geist auch heute einigen von uns diese Frage stellt. Weil auch einige hier sind, die in einer Situation sind, die sehr herausfordernd ist. Jesus fragt dich, liebst du mich? Es geht hier nicht um Leistung. Es geht einfach darum, öffne ich mein Herz für Jesus. Gehe ich darauf ein und sage, ja, Jesus, ich liebe dich. Und es war eine so tiefe Selbsterkenntnis dann. Also bis dahin, dass Petrus sagte, als er das zum dritten Mal fragt, so, okay, ich hab's verstanden. Mein Entschluss ist, dich zu lieben. Aber du weißt besser, wie tief in mir das schon ist. Und dass ich es auch wirklich umsetzen werde. So ist Jesus. Und durch solche Begegnungen mit Jesus geschieht Verwandlung. Und sowas werden wir nicht tagtäglich erleben, aber manchmal, wenn wir offen dafür sind. Und wenn wir uns in die Sonne legen, was meine ich denn damit? Also wenn wir Gott einfach Raum machen, dass er wirken kann. Und das ist kein Geheimnis, das ist keine Raketenwissenschaft. Das heißt einfach, dass wir zum Beispiel sein Wort nehmen, das uns gegeben ist, überliefert ist bis heute, wir nennen das Bibel, und dass wir uns hinsetzen und vielleicht nehmen wir so Jesus-Geschichten. Da haben wir sogar 4 Leute, die haben Jesus-Geschichten aufgeschrieben in den Evangelien und sich da mal mit reinzusetzen in so eine Situation und sich irgendwo vorzustellen, okay, das, so ist Jesus. Und dann passiert vielleicht, dass du merkst, wie Jesus für dich ist. Und dass du von Jesus lernen kannst, eine Begegnung mit Jesus hast. Manche haben vielleicht heute im Worship schon Jesus gespürt, erlebt. Nun, mit dem Spüren ist es so, wir können das nicht machen. Aber wir können uns Gott hinhalten. Und Gott begegnet uns immer da, wo wir gerade wirklich in echt sind. Gottes Lieblingstag ist heute, weil heute begegnet er dir und mir. Und er begegnet dir in dem Zustand, in dem du jetzt bist. Manchmal denken wir, ja, ich muss mich schön machen für Gott, um ihm zu begegnen. Nein, er macht uns schön und er möchte uns echt, so wie wir sind. Weil er unser echtes Herz braucht, unseren Zustand, in dem wir jetzt wirklich sind. Und das ist der Punkt der Begegnung mit Gott. Und wie es auch ist, wir müssen uns nicht schlechter reden, als es ist, aber wir sollten es auch nicht schöner reden, als es ist. Wir sollten einfach echt sein vor ihm. Und dann sagt er, ich sehe dich. Ich bin für dich. Willst du hören, was ich dir sage? Ich berühre dich an der Stelle deines Herzens, was du brauchst. Brauchst du Hoffnung? Brauchst du Liebe, Wertschätzung? Brauchst du Orientierung? Brauchst du Korrektur? Ja, Jesus korrigiert auch. Aber immer in dieser Liebe, so dass wir es annehmen können. Es nützt ja nichts, wenn wir es nicht annehmen können. Und er kennt uns besser als wir uns selbst. Und so sind wir aber beim dritten Punkt, dem demütigen Denken, was ja in Römer 12, Vers 3 zu finden ist, wo der Paulus eben sagt, überschätzt euch nicht. Bleibt ehrlich und bescheiden, ne? Ist genau der Punkt, Ehrlichkeit. Es heißt, also Demut heißt ja nicht, ich muss ganz schlecht von mir denken. Das ist nicht Demut. Demut heißt einfach, sich so wahrzunehmen, wie man wirklich ist, aktueller Stand. Zu dem zu stehen, was Gott einem geschenkt hat, auch Begabung, die er einem gegeben hat, auch gute Dinge, die man erreicht hat und gleichzeitig Dinge, die man auch nicht erreicht hat, so brutto, ja, so alles. Einfach ehrlich vor Gott. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, was Pastoren so auf Pastorenkonferenzen machen. Unter anderem, wenn sie sich da treffen oder kennenlernen, dann gibt es ganz schnell eine bestimmte Frage. Wie groß ist deine Gemeinde? Wie viele Gottesdienstbesucher hast du? Ist ja nicht verboten, die Frage. Hilft ja so beim Kennenlernen auch ein bisschen, so eine Einschätzung zu kriegen. Auch, was ist es dann für ein Dienst? Welches Leiterschaftslevel ist dafür nötig? Und so weiter und so weiter. Ist nicht verboten. Aber ist auch ein bisschen gefährlich, weil meistens geht man da als Loser raus. Weil irgendwann fragst du einen, der hat mehr als du. Dann denkst du, warum hat er mehr? Ich predige doch auch nicht so schlecht, oder? Ich weiß nicht, ob es das auch in anderen Berufen gibt oder in anderen Situationen. Ich glaube schon. Wir Menschen neigen dazu, uns zu vergleichen. Ja. Und ich sag mal, es ist auch nicht komplett verkehrt. Lasst euch anspornen durch andere, ja? Lasst euch anspornen. Aber wenn das so in diese Werteebene kommt, ich bin nur dann geliebt oder wichtig, wenn ich der Größte bin oder halt der mehr hat, dann wird's halt schwierig. Dann wird's auch schwierig, älter zu werden übrigens. Weil irgendwann ist da nicht mehr so viel Leistungsfähigkeit. Oder man ist so on the top und jetzt kommt irgend so ein Schicksalsschlag, den man nicht so schnell verarbeiten kann. So, Gott möchte, dass wir einfach ihm vertrauen und wissen, ich bin wichtig und wertvoll, weil er mich liebt. Denn das der Kernpunkt ist, das ist gesund. Und dann darf ich gerne von Dingen erzählen, die Gott auch durch mich Gutes gemacht hat. Ich muss auch nicht immer sagen, Gott hat das gemacht, klingt auch manchmal so überfromm. Ne? Einfach so, ich habe 4 Kinder, die haben meine Frau und ich erzogen. Die sind ganz gut unterwegs. Darf man ruhig sagen, das ist nicht stolz, das ist ehrlich. Aber wenn da wieder diese Prise reinkommt, naja, weil wir alles richtig gemacht haben. Und ich kann euch mal die 5 größten Fehler erzählen, was andere alles falsch machen. So, dann wird es halt immer schief und schräg. Ich meine, wenn mich jemand fragt um Rat, wie hast du denn das gemacht, dann darf ich auch einen Rat geben. Aber Demut bedeutet einfach, sich nicht aufzublasen, sich nicht zu überschätzen, ehrlich zu sein. Und kennen wir das nicht alle, dass Begegnungen mit Menschen dann richtig gut funktionieren, wenn es ehrlich abläuft? Ich meine, wenn man zusammensteht und der eine, ja, ich habe das gemacht und jenes und ich habe das erreicht und jenes und da habe ich noch die Urkunde. Und was macht denn der andere? Ja, der erzählt genau dieselbe Geschichte, nur der hat ein paar andere Urkunden. Ja, ist jetzt keine tiefe Begegnung. Ja. Demütig denken. Ich habe hier noch eine letzte Folie, die schon ziemlich knackig ist, auch zu diesem Thema des Denkens. Matthäus 7, Vers 1, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du sagen, komm mal her, ich will dir den Splitter rausziehen. Dabei hast du selbst einen Balken im Auge. Du Heuchler, entfernst du erst mal den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen und auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen ziehen. Ich habe dazu mal auch ein Bild mitgebracht. Dieser Bibeltext hier, der wurde auch in der Kunst gemalt. So links seht ihr eins von 1619. Ist irgendwie ganz rührend, wie der da so quasi den Splitter hat, ja, und sagt, ich will dir mal den Balken rausziehen, ja. Und hier rechts, da gibt's noch einen kleinen Text dazu, da heißt es nämlich, die Tadelsüchtigen. Naive, bildliche Darstellung von dem Splitter in des Nächsten und dem Balken im eigenen Auge, 1501. Ich habe so über das Wort Tadelsüchtige nachgedacht. Die wurden als Tadelsüchtige bezeichnet. Das heißt, so ihre innere Sucht war, andere zu kritisieren. Und ich denke so, ja, hätte ich mich auch hin entwickeln können. Ich muss sagen, wenn man so ein bisschen älter geworden ist, dann gibt es da natürlich auch eine Menge Sachen, was man auch nicht mehr Schlechtes macht und so. Und wenn Gott Gnade geschenkt hat, dann gibt es da schon eine Menge, was schön ist und so. Und dann sieht man andere und denkt, warum machen die das so falsch? Ich weiß nicht, ob ich hier der Einzige bin, aber das ist ein Kampf, wenn man älter wird. Und dass man dann einfach nicht tadelsüchtig ist, sondern immer den Menschen sieht, der es ja auch meistens doch gut meint. Wer steht denn schon morgens auf und sagt, ich will heute mein Leben zerstören? Das ist ja nicht so. Weil ich will das Leben von anderen zerstören. Ist denn nicht so? Es sind einfach Dinge, wo Dinge nicht gelernt wurden oder wo vielleicht ein schwieriger Familienhintergrund ist oder was auch immer an Mangel auch da war für die Entwicklung dieses Menschen. Dürfen wir denn dann gar nichts mehr sagen? Doch, aber im richtigen Rahmen, so wie Jesus eben. Voller Liebe und Erbarmen und in Güte und dass der Mensch spüren kann, ich mein's gut mit dir. Auch wenn ich dir konstruktive Kritik gebe. Und das Ganze funktioniert dann gut, wenn man auch selbst offen ist für konstruktive Kritik. Wenn man doch die Einschätzung hat und egal wie alt man auch geworden ist, dass man weiß, ich habe auch einen toten Winkel, einen blinden Fleck. Es gibt Dinge, die sehe ich über mich nicht. Da nehme ich mich selbst nicht wahr. Als ich das zum ersten Mal so ansatzweise begriffen habe, fand ich das sehr erschreckend. Dass ich dachte, meine Güte, andere sehen Fehler bei mir, die ich selbst bei mir nicht sehe. Das ist ja grausam. Aber mit der Zeit musste ich lernen, ja, es ist aber so. Wir sehen uns nicht so komplett, ja. Wohl dem, der anderen Menschen erlaubt, dass sie etwas sagen dürfen, auch was kritisieren dürfen. Das ist wunderbar. Vielleicht der Ehepartner, vielleicht ein Mentor, ein Seelsorger. Dass wir anderen Menschen erlauben, du darfst mir Dinge sagen, die dir auffallen, wo ich noch wachsen kann. Das ist wunderbar, dass wir dann auch charakterliche Entwicklung erleben dürfen. Und dass unser Denken heiliger wird. Das ist das Thema ja. Heilig denken. Denken wie Jesus. Voller Barmherzigkeit, aber trotzdem klar. Demütig. Und dass wir dem Heiligen Geist erlauben, uns dahin zu entwickeln, dass wir uns verwandeln lassen. Amen. Ich würde gerne jetzt beten und das Lobpreisteam kann ja auch schon nach vorne kommen. Und ich lade euch ein, mit jetzt in dieser Ausrichtung auf Gott, auf Jesus zu sein. Wunderbarer Herr, Jesus, Vater, Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart hier. Ob wir spüren oder nicht, es ist wahr, wir sind in deinem Namen hier zusammen. Und Herr, wir sagen dir, wir wünschen uns, dass dein Wort an uns wirkt. Und dein Wort, das ist letztlich, bist es auch wieder du in Person. Herr Jesus, manche hier in diesem Raum sind froh, dass du jetzt auf sie schaust. Manche in diesem Raum haben Befürchtungen, wenn du wirklich hinschaust, so ganz hinschaust, was das dann bedeutet. Du bist heilig, du bist gerecht. Du bist der Herr dieser Welt. Du hast sie mitgeschaffen, du hast gelitten, du bist gestorben und du bist auferstanden. Du bist in den Himmel gefahren. Und das bedeutet nicht, dass du ganz weit weg bist, sondern einfach da, wo du wohnst. Und das ist auch jetzt hier. Du wirst wiederkommen, Jesus. Du wirst dem bösen Treiben dieser Welt, den vielen Ungerechtigkeiten, dem Missbrauch von Kindern, den Kriegstreibern, du wirst dem ein Ende bereiten. Herr, das ist unsere Hoffnung, aber die ist nicht vage, sondern die ist bezeugt in deinem Wort. Herr Jesus, wie viele Menschen rufen nach Gerechtigkeit, weil sie nicht gerecht behandelt werden. So viele Menschen in der Ukraine und ja auch in Russland leiden Menschen wegen diesem furchtbaren Krieg. Herr, im Iran, das sind so viele Menschen, das sind Seelen, die du liebst. Und auch in all den anderen Ländern, Israel. Aber du liebst jede Seele, auch die Menschen im Gazastreifen. Du hast sie alle geschaffen. Und du rufst und suchst und willst, dass sie dich kennenlernen. So viel Ungerechtigkeit passiert. Herr, wir danken dir, dass wenn du kommst, die Ungerechtigkeit ein Ende haben wird. Weil du wirst es richten. Du wirst es beenden. Das Böse hat nur noch eine gewisse Zeit. Herr, wir können das beten, weil du unser Erlöser bist, weil du die Strafe bezahlt hast. Wir haben keine Angst vor diesem Gericht. Nicht, weil wir so perfekt sind, aber weil du uns vergeben hast. Und wir wollen leben in dieser Vergebung. Und dir danken. Und dass du dich nicht wandelst. Du bist und bleibst der liebevolle Jesus. Während unsere Augen weiter geschlossen bleiben, möchte ich noch einen Eindruck weitergeben, den ich eben hier im Lobpreis hatte. Ich sehe diesen Jesus, der geht hier durch die Reihen. Ja, er liebt uns alle und er ist für uns alle da, aber er geht jetzt durch die Reihen und er bleibt vor einigen stehen. Schaut sie an. Und er kennt dich genau, deine Situation. Und er fragt dich, liebst du mich? Jesus fragt dich, liebst du mich? Darf er in deine Gedanken, in dein Herz? Darf er in dein Leben? Er kennt dein Leben. Er kennt auch die dunklen Stellen. Es gibt eine Person hier, die ist sehr verzweifelt. Da hat was nicht gut geklappt. Und Jesus steht jetzt vor dir und er sagt, liebst du mich? Darf ich in dein Leben? Darf ich auch in die Situation? Darf ich dir helfen? Danke, Heiliger Geist, dass du uns Jesus so lebendig machst. Und wenn wir diesen Jesus jetzt gleich weiter anbeten, dann soll ich dir sagen, dieser Jesus, der ist heute den ganzen Tag für dich da und auch morgen. Sprich mit ihm, wende dich an ihn, rede ganz normal mit ihm, wie mit einem Freund. Und er wird etwas von seinem Leben in dein Leben geben. Und er möchte mit dir durch dein ganzes Leben gehen, an deiner Seite. als dein Erlöser und Befreier, aber auch als dein Freund. Herr, wir ehren dich für dein Wort und deine Gegenwart hier. Wir sind so, so dankbar, dass du zu uns gekommen bist. Wir hätten uns das nicht ausdenken können. Und wir konnten uns auch nicht selbst retten. Danke, dass du das immer und immer wieder machst. Wir lieben dich. Wir ehren dich. Und wir feiern dich, Jesus. Amen.